Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Tina Hüttel. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Uganda ist die wichtigste Anlaufstelle für Geflüchtete, die Afrika verlassen wollen. Hier harren rund 1,4 Millionen Menschen aus, so viel wie in keinem anderen Land. Und hier befinden sich auch einige der größten Flüchtlingslager der Welt. Mehrere hundert Millionen Euro Hilfsgelder bekommt Uganda dafür jedes Jahr von der EU, von Staaten und auch von privaten Spendern. Doch leider kommt nicht alles davon an, wie eine Studie von 2018 zeigte. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen hinterziehen Gelder und verticken Essen und Hilfsgüter, die eigentlich für Geflüchtete gedacht waren. Aber das eigentlich Tragische ist, sie machen auch Geschäfte mit den Geflüchteten selbst.
Ich kann dafür sorgen, dass Menschen gegen Geld nach Europa gebracht werden und der UNHCR daran verdient. Denn ich bin bestens unter den Flüchtlingen vernetzt und beliebt. Ich suche Interessenten, die sich ein Resettlement leisten können und bringe sie mit den zuständigen Personen beim UNHCR in Kontakt. Viele sind gleich bereit, für ihre Umsiedlung 7.000 oder 5.000 Dollar zu zahlen.
Das war Edward, ein sogenannter Broker, und er hat ausgepackt. Im Zentrum des Skandals das Resettlement-Programm des UNHCR. Gedacht eigentlich für die absoluten Härtefälle unter den Flüchtlingen, damit wenigstens einige legal nach Europa oder Amerika ausreisen können. Was der Broker Edward erzählt, scheint ungeheuerlich und doch wahr. 10 Monate lang recherchierte unsere Autorin Julia Amberger mit ihren Kollegen vom Stern, führte Interviews mit über Dutzenden Flüchtlingen, Menschenrechtsanwälten, Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und auch Vermittlern. In Uganda, Kenia, Dänemark, Schweden, Deutschland und in der Schweiz. Dabei erhielt sie einen Einblick in eine Welt aus Einschüchterung und Korruption.
Wenn Pecos nach Hause kommt und Tee kocht, verschanzt er sich in seiner Zwei-Zimmer-Bude und verriegelt die Eisentüre mit 5 Schlössern. Er lebt weit weg von seiner Frau und seinem Sohn, am Stadtrand von Kampala, weil er fürchtet. Um seine Freunde, seine Familie und sein Leben.
Ich werde immer wieder bespitzelt. Am Donnerstag letzte Woche ist mir eine Frau den ganzen Tag gefolgt. Einmal wurde bei mir eingebrochen. Alle Belege, die ich jahrelang gesammelt habe, waren weg. Dokumente, meine externe Festplatte, mein Computer. Seit ich in Uganda bin, wurde ich schon 21 Mal inhaftiert.
Pecos, ein Menschenrechtsanwalt, der seine Angst mit einem herzhaften Lachen vertreibt, ist vor 20 Jahren aus der Demokratischen Republik Kongo nach Uganda geflohen. Hier darf er zwar keine Mandate annehmen, aber er setzt sich für andere Geflüchtete ein. Dabei hat er sich mit jemandem angelegt, der extrem mächtig ist. Mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dem UNHCR. Mit einem Budget von 7,8 Milliarden Euro und 17.000 Mitarbeitern hilft die Organisation überall, wo Krieg und Elend herrschen. Seit 70 Jahren. Für Pecos ist sie vor allem ein Problem, weil sie sich um das Thema Resettlement kümmert, die Umsiedlung von Flüchtlingen in die westliche Welt. Sein Vorwurf?
Die Leute, die umgesiedelt werden, sind oft gar keine echten Flüchtlinge. Sie nutzen den UNHCR, um nach Europa zu gelangen.
Resettlement ist für viele Flüchtlinge die begehrteste Chance auf ein neues Leben. Es bedeutet, dass ein Flüchtling nicht in einem Schlauchboot über das Mittelmeer muss, sondern mit dem Flugzeug in die USA, nach Australien oder Europa geflogen wird. Ohne zusätzlichen Asylantrag. Ohne Risiko, ganz offiziell. Reserviert ist das Verfahren für die Bedrohtesten und Schutzlosesten. Die, die auch im Nachbarland verfolgt werden oder deren Krankheit dort nicht heilbar ist. Eigentlich eine wunderbare humanitäre Errungenschaft. Stattdessen werde jedoch umgesiedelt, wer zahlt, sagt Pecos.
Hier in Ostafrika zahlen die Menschen 3.000 bis 7.000 Dollar an korrupte Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und landen in Europa. In Westafrika zahlen sie Schleppern 5.000 bis 10.000 Dollar und sie müssen noch das Mittelmeer überqueren. Die Kosten sind fast dieselben, nur dass die Mittelmeerflüchtlinge viel Aufsehen erregen. Und hier in Ostafrika läuft alles reibungslos und ruhig.
Was Pekos berichtet, beschädigt den Ruf des UNHCR. Denn er behauptet, dass beim Resettlement nicht Bedürftigkeit über den Schutz von Flüchtlingen entscheidet, sondern Geld. Derzeit kommen auf 70 Millionen Flüchtlinge knapp 50.000 Umsiedelungen pro Jahr. Die Entscheidung, wer auf den begehrten Resettlement-Listen landet, liegt bei Mitarbeitern des UNHCR. Die Chance, einen Platz zu ergattern, ist rein rechnerisch bei unter 0,1%. Edward macht aus dieser Lotterie ein Geschäft. Bei ihm gewinnt, wer zahlt.
Ils ne savent pas comment trouver quelqu'un qui a de l'argent.
Ich kann dafür sorgen, dass Menschen gegen Geld nach Europa gebracht werden und der UNHCR daran verdient. Denn ich bin bestens unter den Flüchtlingen vernetzt und beliebt. Ich suche Interessenten, die sich ein Resettlement leisten können und bringe sie mit den zuständigen Personen beim UNHCR in Kontakt. Viele sind gleich bereit, für ihre Umsiedlung 7.000 oder 5.000 Dollar zu zahlen.
Edward nennt man in Kampala, der Hauptstadt von Uganda, einen Broker. Er bringt Kunden und Verkäufer zusammen. Flüchtlinge mit genügend Geld und korrupte Mitarbeiter des UNHCR. An dem Schmiergeld, etwa 2.500 Dollar pro Person, verdient er rund ein Viertel. Sein richtiger Name darf nicht genannt werden. Ich habe Edward über einen guten Freund kennengelernt. Trotzdem hat er lange gezögert, bevor er mir von seinen Verstrickungen erzählt hat. Es ist gefährlich für ihn, sein Geschäft offenzulegen, aber er hat nicht mehr viel zu verlieren. In ein paar Wochen wird er Uganda verlassen. Und manchmal hasst er sich selbst für das, was er tut.
Sobald mein Klient das Geld fürs Resettlement aufgetrieben hat, treffen wir uns und planen die weiteren Schritte. Ich rufe meine Kontaktperson beim UNHCR an. Wir vereinbaren einen Termin in einem Hotel. Zu viert oder zu fünft diskutieren wir mit meinem Klienten über seinen Fall. Dann legt er das Geld in einem Umschlag auf den Tisch. Unsere Handys schalten wir zuvor aus, damit niemand das Gespräch mithört oder aufzeichnet. Es gibt keine Rechnung, keinen Beleg. Alles geschieht auf der Basis von Vertrauen. Wenn das Geld übergeben ist, geht mein Klient und wartet auf einen Anruf.
Ich kann kaum glauben, was mir Edward erzählt und frage nach Details. Seine Schilderungen sind äußerst präzise. Bevor ich den UNHCR konfrontiere, überprüfe ich das Pearl Highway Hotel, in dem Edward angeblich die Deals einfädelt. Ein Kellner bestätigt mir, dass er ihn kennt. Konfrontiert mit den Vorwürfen, heißt es beim UNHCR in Genf, dass man tatsächlich Hinweise auf Korruption im Resettlement-Programm in Uganda erhalten habe. Diese Fälle würden begutachtet und wo ausreichend Informationen zur Verfügung stünden, würde ermittelt, so die Sprecherin Cécile Pouilly. In den Büros von Hilfsorganisationen und in den Lagern hängen Plakate mit der Aufschrift »Null Toleranz für Korruption«. Seit 2018 werden neu ankommende Flüchtlinge in Uganda auch biometrisch erfasst. Die Zahl der Inspektoren, die internen Betrugsmeldungen nachgehen, hat sich in den letzten 5 Jahren von 13 auf 26 verdoppelt. Allerdings auch die Zahl der Anzeigen. Auf einem Blatt Papier zeichnet Edward auf, wie der Betrug weitergeht, wenn das Treffen mit seinen Kontaktleuten beim UNHCR stattgefunden hat.
Es kann 3, 4, 6 Monate dauern, bis meine Klienten den Rückruf erhalten. Währenddessen arbeiten wir an diesem Dossier. Wir erfinden Krankheiten, unter denen mein Klient leiden könnte. Zum Beispiel spezielle Rückenbeschwerden, die in Uganda nicht behandelt werden können. Genitalverletzungen infolge einer Vergewaltigung. Für ein gefälschtes Attest bekommt ein Arzt oft 150 Euro.
Die Deals funktionieren aber nicht immer. Es gibt so wenig Plätze, dass nicht alle, die gezahlt haben, tatsächlich umgesiedelt werden. Aber fast niemand wagt es, seinen Broker oder den UNHCR öffentlich anzukreiden. Alle haben Angst vor Einschüchterung und Gewalt. Mit Ausnahme von Amisa, eine stolze Frau, auch zu Hause trägt sie Lippenstift. Sie zog gegen einen Mitarbeiter des UNHCR vor Gericht. Als ihr Mann, ein Geograf in einer Goldmine, ermordet wurde und die Soldaten auch sie überfielen und vergewaltigten, floh sie mit ihren beiden Töchtern nach Uganda. Von einer Freundin wusste sie, dass eine Umsiedlung aus Kampala möglich ist.
Ich habe eine Wohnung in Kampala angemietet. Innerhalb eines Jahres, meinte meine Freundin, sei ich in Neuseeland. Ich habe einen Bekannten kontaktiert, der für den UNHCR als Übersetzer arbeitet. Der hat für meinen Resettlement-Antrag Geld verlangt. Erst viel später habe ich dann herausgefunden, dass Resettlement in Wirklichkeit gratis ist und forderte mein Geld zurück.
Übersetzer, die bei den entscheidenden Auswahlgesprächen fürs Resettlement mit UNHCR-Mitarbeitern zusammenarbeiten, stehen oft im Verdacht, als Broker Geld dazu zu verdienen. $900 habe Amissa ihrem Bekannten und seine Komplizin, auch sie Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation, für ihre Umsiedlung bezahlt. Weil ihr die Komplizin aber nur $200 zurückgab, zeigte sie die beiden an. Im April 2019 kam es zu einem Prozess vor Gericht. Amissa blättert durch die Akten.
Ich habe alles gegeben, um den Prozess zu gewinnen. Ich habe SMS zwischen dem Täter und mir auf meinem Telefon vorgelegt. Ich hatte auch eine Zeugin dabei. Ein paar Wochen später ist meine Tochter verschwunden. Sie wurde auf einem Bahngleis ausgesetzt und schließlich in einer Kirche gefunden. Eine Frau aus dem Viertel hat sie entführt.
Amissa glaubt, dass man sie zum Schweigen bringen wollte. Nach 3 Verhandlungstagen ließ sie die Klage fallen. Kurz danach sei sie von einer UNHCR-Mitarbeiterin als Verräterin bezeichnet worden. Am schlimmsten aber sei der Druck aus der Flüchtlingscommunity. Allen voran durch die, die mit dem UNHCR kooperieren.
Nach der Arbeit laufen diese Leute durchs Viertel und behaupten, ich werde dir helfen, gib mir dieses, gib mir jenes. Wenn du sie aber anklagst, sagen sie, ich werde dich töten, du wirst nie und nimmer umgesiedelt werden.
Im Kongo hatte Amissa ein gutes Leben. Jetzt lebt sie in einem der übelsten Viertel Kampalas. Beinahe alles hat sie verloren. Der Übersetzer dagegen, er soll hier Paul heißen, wurde kurz nach dem Prozess überraschend nach Schweden umgesiedelt. Als Notfall. Über das Resettlement-Programm. Heute lebt Paul in einer großzügigen Wohnung am Rand von Göteborg. Flachbildfernseher, Ledersofa, eine Haushälterin kümmert sich um die beiden Kinder. Er ist dick geworden, seine Frau kocht gerade in der angrenzenden Küche. Paul sagt, er sei umgesiedelt worden, weil seine Frau gesundheitliche Probleme hatte. Dass er überhaupt spricht, begründet er damit, dass auch er Korruption beim UNHCR vermute, an der er aber nicht beteiligt gewesen sei.
Es gibt ein Problem mit sogenannten Brokern. Die stehen in direktem Kontakt mit einigen UNHCR-Mitarbeitern. Ich habe Broker gesehen, die Menschen dazu brachten, ihre Häuser zu verkaufen, um sie an den UNHCR zu vermitteln. Und ich habe immer wieder für Flüchtlinge übersetzt, die ins Büro kamen und weinten, weil sie von korrupten Mitarbeitern betrogen wurden, um Resettlement baten und dann herausfanden, dass bereits jemand in ihrem Namen umgesiedelt wurde. Aber sie wissen nicht, wer.
Geflüchtete in Uganda, mit denen ich gesprochen habe, bestätigen das. Andere erzählen auch, wie sich Paul in Uganda als Broker die Taschen füllte. Darauf angesprochen, bestreitet Paul das.
Einmal kam ein Typ mit $20,000 in mein Haus. Es war extrem verlockend für mich, das Geld anzunehmen. Wenn ich gewusst hätte, wie ich ihm einen Platz auf der Resettlement-Liste verschaffen könnte, hätte ich das getan, weil ich nicht gerne auf meinen Anteil von $5,000 verzichtet hätte. Stattdessen habe ich ihn nur darüber aufgeklärt, dass Resettlement gratis ist.
Das Resettlement-Programm im UNHCR existiert seit 60 Jahren. Immer wieder in der Vergangenheit hatte die Organisation mit Korruption in diesem Bereich zu kämpfen. Frank Montill, ehemaliger Direktor der internen UN-Ermittlungsbehörde EUIRS, hat 2001 in Kenia ein Betrügernetzwerk aufgedeckt. Er kritisiert, Whistleblower würden nicht ausreichend geschützt und der UNHCR stehe so sehr unter Druck, dass er sich in erster Linie um sein Image und sein Spendenaufkommen sorge. Paul, der ehemalige Übersetzer, sieht das Hauptproblem darin, dass man beim UNHCR zu schlecht verdiene.
I was working for UNHCR.
Wenn jemand kommt und dich korrumpieren will, wie soll man da widerstehen? Auch die lokalen Mitarbeiter verdienen gerade mal 1.500 Dollar pro Monat. Weil sie ein Büro beim UNHCR haben und dicke Autos fahren, denken alle im Familienkreis, sie seien jetzt reich und wollen etwas davon abhaben. Aber die meisten kommen aus armen Verhältnissen und können die Erwartungen gar nicht erfüllen.
Das Hauptquartier des UNHCR in Kampala liegt hinter Stacheldraht und weiß lackierten Eisentoren. Die Frau, die mit Paul zusammengearbeitet hat und der auch der Broker Edward vorwirft, mit ihm zu kooperieren, streicht sich selbstbewusst den Blazer glatt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie für den UNHCR in Kampala. Sie spricht gelassen, bis sie mit den Vorwürfen konfrontiert wird.
We've actually had that recently. I was doing I was training interpreters. We're doing a refresher.
Vor kurzem habe ich Übersetzer trainiert. Einer erwähnte das Wort Broker. Da habe ich das zum ersten Mal gehört. Broker, Blocker. Wer blockt hier wen?
I was like, who is blocking who?
Sie gibt sich ahnungslos und erzählt leidenschaftlich, was der UNHCR alles gegen Korruption tue. Aus Genf klingt das ganz ähnlich. Dort verweist man auf den Verhaltenskodex, den alle Mitarbeiter, auch die von Partnerorganisationen, unterschreiben. Der Code of Conduct spezifiziert, dass niemand seine Position gegenüber Schutzbefohlenen missbrauchen darf, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen, schreibt die Sprecherin. Für Edward spielt all das keine Rolle mehr. Während Amissa und Pekas weiter in Uganda verharren, steigt er im Dezember 2019 in ein Flugzeug und fliegt seinem neuen Leben entgegen. Seine Frau lebt bereits in den USA. Dem UNHCR sei Dank.
Wo illegale Geschäfte und Korruption wie hier im Umsiedlungsprogramm der UN existieren, wächst leider auch Misstrauen. Viele Afrikaner stehen mittlerweile internationalen Hilfsorganisationen eher skeptisch gegenüber. Meist zu Unrecht, muss man sagen, und mit fatalen Folgen. Als im Ostkongo 2018 erneut Ebola ausbrach, war die Weltgesundheitsorganisation sofort vor Ort. Doch die lokalen und internationalen Helfer mussten nicht nur gegen die Seuche kämpfen, sondern auch gegen den Widerstand der Bevölkerung, die Helfer angriffen und sogar töteten. Bettina Rühl berichtet.
Am 1. August 2018 meldete die kongolesische Regierung der WHO den Ebola-Ausbruch in der Nähe von Beni. Rund ein Jahr später erklärte die Weltgesundheitsorganisation wegen Ebola den internationalen Gesundheitsnotstand. Heute, 22 Monate später, sind fast 2.300 Menschen an dem Virus gestorben. Pascal Mapenzi Mohindu leitet den privaten Sender Radio Moto in Beni, dem Hotspot der Epidemie.
Als die Hilfe anlief, sahen wir viele weiße Helfer aus aller Welt kommen. Die Leute haben sich gefragt, warum kommen die plötzlich alle? Wir leiden seit Jahren unter den Konflikten, aber noch nie sind so viele Menschen gekommen, um uns zu helfen. Was steckt wirklich hinter dieser Geschichte?
Denn Krankheit und Not sind im Ostkongo kein neues Phänomen, aber meist sind die Menschen auf sich selbst gestellt. Die Ebola-Region im Ostkongo ist abgelegen. Es gibt kaum Krankenhäuser oder Gesundheitszentren, fast keine Ärzte. Und vor allem, die betroffene Gegend ist seit Jahrzehnten Bürgerkriegsgebiet. Menschen werden aus ihren Dörfern vertrieben, Zehntausende sind auf der Flucht. Sie leben dicht gedrängt in provisorischen Unterkünften, sie können ihre Felder nicht bestellen und hungern. Der Arzt Pascal Mumbere Bailanda riskierte im Kampf gegen Ebola sein Leben.
Ich bin zwar Arzt, aber auch Mensch. Natürlich hatte ich Angst vor den bewaffneten Gruppen. Das ist ganz normal.
Nicht nur die bewaffneten Gruppen waren eine Gefahr. Die Helfer wurden auch von denen angegriffen, die sie retten wollten. Denn die Menschen misstrauten den Motiven der Helfer. Zumal Krankheiten international nicht beachtet wurden, an denen viel mehr Menschen starben. Malaria, Masern, Cholera. Nach UN-Angaben gab es 420 Angriffe auf Ebola-Behandlungszentren. 11 Ärzte und Patienten wurden getötet, 86 verletzt.
Die Leute haben gesagt, sie haben es nicht geschafft, uns durch diese Kriege auszulöschen. Jetzt probieren sie es auf einem anderen Weg. Andere sprachen von Geschäft mit Ebola. Sie sagten, das haben die Weißen in die Welt gesetzt, um sich auf dem Rücken der Kongolesen zu bereichern. Das hat den Widerstand in der Bevölkerung geschürt.
Hinzu kam, viele Verhaltensregeln zum Schutz vor der weiteren Verbreitung des Ebola-Virus widersprachen der Kultur der Menschen. Im Osten des Kongo ist es beispielsweise ganz wichtig, mit einer Totenwaschung von den Verstorbenen Abschied zu nehmen. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr wurde das nun verboten. Mit Radiospots wie diesen warben Pascal Mapensi und andere Journalisten für das Verständnis der Bevölkerung. Hinzu kam, die UNO, Hilfsorganisationen und die kongolesischen Behörden änderten ihre Strategie, beteiligten die Bevölkerung viel stärker am Kampf gegen Ebola. Das Misstrauen schwand, die Bevölkerung kämpfte nun mit. Vor allem aber, anders als bei früheren Ausbrüchen, gab es diesmal zwei Impfstoffe und zwei Medikamente. Der kongolesische Mikrobiologe Jean-Jacques Muyembe hat das wirksamste Medikament gegen Ebola mitentwickelt. Muyembe hat sein ganzes Leben der Erforschung der tödlichen Viruserkrankung gewidmet.
Das ist der größte Erfolg meines Lebens als Wissenschaftler. Ich habe zur Entdeckung dieses Virus beigetragen. Ich habe die Krankheitssymptome beschrieben, die Bedeutung der kulturellen Verhaltensweisen für die Verbreitung der Krankheit. Und jetzt können wir die Kranken erfolgreich behandeln. Das ist eine gute Leistung.
Sagt der kongolesische Mikrobiologe Muyembe bescheiden. Dass Ebola nun endlich behandelt werden kann, nimmt der Krankheit viel von ihrem Schrecken. Anfang April verbreitete sich in der Ebola-Region sogar vorsichtige Erleichterung. Die vermeintlich letzte Patientin war Anfang März geheilt entlassen worden. Wenn 40 Tage lang keine neue Infektion bekannt wird, erklärt die Weltgesundheitsorganisation das Ende einer Ebola-Epidemie. Und dieser Tag stand kurz bevor. Doch 2 Tage vor Ablauf der Frist meldete die kongolesische Regierung einen neuen Ebola-Fall. Abdou Dieng leitet das UN-Büro zum Kampf gegen Ebola in der ostkongolesischen Metropole Goma. Nach dem Bekanntwerden des neuen Falls sagte er dem französischen Fernsehsender France 24:
Wir hoffen, dass sich vor uns nicht eine neue Kette von Ansteckungen auftut. Alles wird davon abhängen, wie viele neue Fälle jetzt vor uns liegen. In den vergangenen Monaten hat sich unserer Meinung nach gezeigt, dass die kongolesischen Autoritäten mit sehr viel Einsatz gegen Ebola kämpfen. Sie wollen verhindern, dass wieder viele neue Fälle entstehen.
Fast 2 Monate später ist immer noch unklar, wie gut das gelungen ist. Zwar arbeiteten die medizinischen Einsatzteams unter Hochdruck und verfolgten rund 1000 Kontakte. Aber sie standen vor einem unlösbaren Problem. Ein Ebola-Patient war aus dem Behandlungszentrum geflohen. Ein weiterer Beweis für das große Misstrauen der Kranken gegenüber den Helfern. Der Infizierte wird nach Angaben der WHO in einem Gebiet vermutet, das von bewaffneten Gruppen kontrolliert wird. Dorthin können ihm die Helfer nicht folgen. Sie befürchten, dass der Kranke viele weitere Menschen angesteckt hat. Das könnte zu einem neuen, größeren Ausbruch führen. Zu all dem kommt nun eine weitere Gefahr. Das neuartige Coronavirus hat auch die Ebola-Region erreicht. Nun muss der kongolesische Radiojournalist Pascal Mapensi Mohindo Aufklärungsspots über 2 tödliche Viruserkrankungen produzieren.
Natürlich habe ich Angst vor der neuen Epidemie. Das ist ein sehr trauriger Übergang. Aber in gewisser Weise haben wir auch Glück, dass wir durch Ebola eine Menge Erfahrung mit so etwas haben. Die Bevölkerung weiß, wir werden damit umgehen können.
In den vielen Krisen der vergangenen Jahre haben die Menschen im Osten des Kongo auch gelernt, dass sie nicht aufgeben dürfen.
Ebola und Corona, 2 Seuchen in einem Land mit einem ohnehin maroden Gesundheitssystem. Im Kongo gibt es für 84 Millionen Einwohner gerade mal ein paar Dutzend Beatmungsgeräte. Und aktuell sind in dem Land rund 3000 Covid-19-Fälle bestätigt, die meisten in der Hauptstadt Kinshasa, wo die beiden einzigen Labore aber mit dem Testen nicht nachkommen. Und damit sind wir am Ende des Weltzeit-Podcasts. Ich bin Tina Hüttel und ich hoffe, Sie hören morgen wieder zu. Da verbinden wir nämlich Afrika mit Spanien. Viele Migranten in Spanien schicken Geld in die Heimat zu ihren Familien. Doch durch die Corona-Krise bleiben viele Überweisungen aus. Was das etwa für eine Familie im Senegal bedeutet, hören Sie morgen. Bis dahin, alles Gute.